Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute live von der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Wiebke Poromka. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Und wenn Sie noch auf der Suche nach uns sind, Halle 31, Gang H, da finden Sie uns. Und ich freue mich über den Gast der heutigen Sendung. Das ist Matthias Navrat. Guten Tag.
Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Bevor wir über das neue Buch von Matthias sprechen, Gebete für meine Vorfahren, da hören wir einen kleinen Ausschnitt aus der Videobotschaft, die der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj heute an die Buchmesse gesendet hat.
Wissen ist die Antwort. Die Antwort für diejenigen, die Angst haben, für diejenigen, die manipulieren und für diejenigen, die etwas nicht glauben können. Bücher, Dokumentationen, Artikel, Berichte. All das sind Antworten.
Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj war das heute Morgen, hat er eine Botschaft an die Frankfurter Buchmesse gesendet. Und die Bedeutung von Wissen und Information im Kampf für Freiheit und Frieden unterstützt. Und man könnte noch ergänzen, die Bedeutung von Literatur und die Bedeutung dieses Lyrikbandes Gebete für meine Vorfahren. Matthias Navrat werden Sie, hoffe ich, kennen durch seine Romane. Reise nach Maine heißt der jüngste, der ist im vergangenen Jahr erschienen. Der traurige Gast war 2019 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Und um noch einen Titel zu nennen von insgesamt 5 Romanen, die vielen Tode unseres Opas Jurek aus dem Jahr 2015. Der erzählte angelehnt an die Tradition des Schelmenromans 60 Jahre polnischer Geschichte als Geschichte von Gewalterfahrung durch Nationalsozialismus und Stalinismus. Das erwähne ich deshalb, weil es einen Bogen zu Ihrer Familiengeschichte schlägt. Matthias Navrat, 1979 geboren in Opole, Polen. Dann sind Sie mit Ihrer Familie nach Deutschland übergesiedelt. Warum denn jetzt dieser Gattungswechsel nach den 5 Romanen? Oder ist das nur so ein kleiner Ausflug in eine neue Gattung, in die Lyrik?
Naja, das ist, also ich hoffe, das ist natürlich nicht einfach nur ein Ausflug, aber es hatte natürlich auch eine innere Logik insofern, weil ich mich immer in meinen Büchern eben, wie Sie schon anfangs sagten, mit Gewalterfahrungen und mit Gewaltgeschichte und Unterdrückung und Herrschaft auseinandersetze. Und auch hier ist das Thema. Und ich suche quasi immer nach einer universalen Sprache, die also praktisch nicht nur irgendwie konkrete, historisch verortete Gewalterfahrungen widerspiegelt, sondern vielleicht so etwas wie das universelle Moment der Menschlichkeit, das sozusagen über die Jahrhunderte hinweg immer wieder dieser Gewalt ausgesetzt ist. Und ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass in dieser lyrischen oder in dem Ton, den ich gesucht habe und auch in dem formalen Verfahren praktisch die Möglichkeit aufscheint, das konkrete, historische noch einmal universeller aufscheinen zu lassen, im Sinne von, dass die Struktur dieser Gedichte, die dann am Ende dabei rausgekommen sind, quasi so eine Art Wiederholbarkeit der Geschichte auch reproduziert, was mich einfach interessiert, weil es geht ja nicht nur um die Erfahrung der, was weiß ich, Polen in Europa oder der Tschechen in Europa, sondern es geht auch um die generelle menschliche Geschichte, die ja davon sozusagen geprägt ist, immer wieder. Wir sehen es ja jetzt auch wieder. Also es kehrt etwas wieder, was wir schon dachten, überwunden zu haben. Man könnte sogar sagen, so etwas wie die Metaphysik, ja, das Böse ist wieder da. Ja, man könnte auch in diesen Worten darüber sprechen. Mir ging es aber ums Strukturelle und ich glaube, sprachlich konnte ich das nur in diesen Gedichten fassen.
Als ich den Band aufgeschlagen habe, das erste Gedicht, Hyderabad, heißt es nach der indischen Stadt, da habe ich den Eindruck gehabt, das war vielleicht auch erstmal so ein Mitschreiben, ein Notieren der Gegenwart. Das ist nämlich ein Gedicht, das von Corona erzählt, und zwar von dem Tod eines Onkels, einer Freundin von Ihnen, den Sie selbst gar nicht kennen. War das auch so ein Moment, dass es erstmal darum ging, mitzunotieren, was passiert in dieser merkwürdigen Zeit, die uns alle so betroffen hat, ganz konkret, die aber gleichzeitig so entrückt war?
Einerseits ja, also ich habe das Gefühl, Gedichte sind eigentlich zunächst einmal Beobachtungsstudien. Das heißt, man ist erst einmal in seiner Gegenwart verankert und dieser Gedichtband ist für mich eigentlich wie so etwas wie so ein Strudel. Am Anfang beginnen wir praktisch ganz am Rande des Strudels und wir drehen uns immer tiefer oder auch wie eine Schraube, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Das ist wie so eine Schraube, die sich reindreht ins Universalhistorische irgendwie. Und es fängt weit weg von mir selber auch an. Aber auch da schon in diesem Gedicht habe ich das Gefühl, also als ich das gesehen habe, wie diese Toten verbrannt werden, fast schon so wie in so einer Stadt aus Toten, hatte ich auch da schon das Gefühl, dass es diese Struktur, ja, der Stadt der Toten und so weiter, das wiederholt sich ja immer wieder. Das ist ja auch das Wiederkehrende bei allen anderen Pandemien gewesen in der Menschheitsgeschichte und eben auch in der Gewaltgeschichte.
Es gibt auch diese letzten Verse des Gedichtes, die heißen: Aber etwas von ihm, also von diesem Onkel, etwas von ihm gab sich vielleicht weiter in der Kraft, mit der ich dachte, ich habe ihn nicht erkannt. Ist das auch ein Schreibimpuls von Ihnen, sozusagen herauszufinden über diejenigen Toten, die Sie nicht kannten, von denen Sie nichts wissen, die wir vielleicht alle nicht kennen?
Ja, ich glaube schon, weil ich begreife die Literatur schon so ein bisschen wie so eine Art Fortführung dessen, was früher einmal vielleicht die Religion oder so war oder die Mythen auch. Literatur ist für mich nicht einfach nur wie so eine Art politisches Instrument oder wie so eine Art Erkenntnisinstrument naturwissenschaftlicher Natur, sondern schon eben auch an all die zu erinnern, die nicht mehr unter uns sind. Und also deswegen heißt der Gedichtband ja Gebete für meine Vorfahren. Und es geht gar nicht um meine konkreten eigenen Vorfahren, sondern sozusagen um all die als Tote unter uns sind, schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden.
Das zweite Gedicht in dem Band, das versetzt uns auf den ersten Blick ganz woanders hin, nämlich in ihr Berliner Arbeitszimmer, und Sie blicken aus dem Fenster. Und vielleicht lesen Sie das mal für uns, weil mein Eindruck dennoch ist, es gibt so einen gleichen Impuls, den dieses Gedicht setzt.
Sehr gern. Das Gedicht heißt Der Baum. Hellgrüne Spitzen ragen über die Dächer meiner Straße. Das Haus gegenüber verdeckt den Stamm des Baums. In den äußersten Fortsätzen der Peripherie vollzieht sich die Verwandlung. Im Haus wohnt der junge Schauspieler aus Als wir träumten, steht mit nackter Brust auf dem Balkon, die Familie aus Irak, die Frau raucht, putzt die Wand, das Mädchen hängt Wäsche auf. Im Parterre vier Bauarbeiter aus Bulgarien auf Plastikstühlen, schreiben Nachrichten nach Hause, rauchen, schauen auf die Kreuzung. Von meinem Balkon aus sichtbar die hellgrünen Spitzen, eingepackt in steinalte Häute von schlafenden Fledermäusen, Baustellen, Projekte nach innen. Ein Flugzeug sinkt auf die Stadt herab, die Raumzeit krümmt sich, dehnt sich wieder aus. Ich denke, Kaskade, dabei geschieht das alles jetzt, im Zeitalter des Megastaus. Das Haus verdeckt den Stamm des Baums.
Vielen Dank. In diesem Gedicht scheinen mir so ein paar Aspekte ganz wesentlich zu sein. Auf der einen Seite dieses Punktuelle, was man nur wahrnimmt von anderer Leute Leben. Dann gibt es den Aspekt des Fremdseins, der Migration. Das beschreiben Sie, da kommt die Familie vor, die Nachbarsfamilie, aber auch die Bauarbeiter. Und dann gibt es diesen Stamm des Baumes, den man eben nicht sieht. Und Sie sehen nur die Wipfel, aber man weiß eigentlich, dass der da sein muss.
Genau, das Versteckte, ja, das Mysterium, das Geheimnis, das irgendwie unter allem ist. Und wir finden immer wieder eine neue Sprache dafür. Ich denke, das verbindet eben auch Lyrik oder generell vielleicht Literatur eben dann auch mit so etwas wie Gedichten, die ja im Grunde genommen auch Texte sind, könnte man sagen, mit Gebeten, Entschuldigung, die im Grunde genommen auch Texte sind. Und für mich, das ist eigentlich immer so meine poetologische Herangehensweise an die Wirklichkeit, wenn ich mich mit etwas auseinandersetze, dass ich das Gefühl habe, wir müssen eigentlich so etwas wie das Wunder, dass wir überhaupt existieren oder dass überhaupt irgendwas existiert, oder ich habe immer zumindest das Bedürfnis, das in Sprache zu fassen. Also man könnte es als das Heilige bezeichnen oder als das, was unsere Rationalität vielleicht übersteigt oder so. Damit kann man sich natürlich auch naturwissenschaftlich auseinandersetzen, was ich ja auch gemacht habe. Ich bin ja Biologe. Aber das ist genau das. Also sozusagen das, was nicht erfasst werden kann mit Sprache. Sozusagen das im der Kern.
Ja, wobei über die Sprache, das ist ganz interessant, Sie formulieren ja auch nicht nur in diesem Gedichtband, auch schon in Ihren Romanen, immer wieder ein großes Unbehagen auch an Sprache. Ich lese das als ein Unbehagen an durch Ideologie überformte Sprache. Wie findet man denn eine Sprache, das ist jetzt eine große Frage, ne? Wie findet man denn eine poetische Sprache, die frei ist von dieser
Ja, das Ideologie? Ist natürlich eine gute Frage, auch vor allen Dingen im Hinblick darauf, was Volodymyr Zelensky ja gesagt hat, mit dieser Hoffnung, ja, an das Wissen und an die Literatur. Das bleibt ein Problem, weil natürlich genauso diejenigen, die Sprache missbrauchen, ja, mit Sprache arbeiten. Ich denke, das Einzige, was wirklich hilft, ist immerkehrender Zweifel, so eine Art methodischer Zweifel, könnte man sagen. Also das, was die europäische Kultur unter Aufklärung vielleicht versteht oder auch unter Ideologiekritik. Das heißt, die Sprache immer wieder nicht einfach hinnehmen und sie einfach benutzen wie ein Instrument, sondern immer wieder zu hinterfragen, was sage ich da jetzt eigentlich? Was bedeutet eigentlich genau dieses Wort? Und ich denke, die Lyrik kann dann noch genauer an der Sprache arbeiten als Romane, die ja einer narrativen Struktur unterworfen sind. Und das maskiert manchmal eigentlich das, was Sprache da macht.
Ja, Matthias Nawrat, ich habe eben schon erwähnt, Sie sind in Polen geboren, nach Deutschland dann übergesiedelt, als Sie 10 waren. Und es gibt, wenn Sie den jüngsten Roman von Matthias Nawrat gelesen haben, Reise nach Maine, da geht es durchaus auch, der ist ein autofiktionaler Roman, um die Erfahrung dieser Migration beziehungsweise um die Kindheit in Polen, die vielen Tode unseres Opas Jurek, der erzählt eben von Polen, von der polnischen Geschichte, vielleicht auch ein Stück Familiengeschichte. Ich habe den Eindruck, dass ich aber noch nie so konkret wirklich über den Vorgang der Immigration gelesen habe, wie in diesem Gedichtband Gebete für meine Vorfahren, und auch noch nie so explizit so eine gewisse Wut darüber, durch diesen Migrationshintergrund auch gesehen zu werden? Ist das so? Erste Frage. Zweite Frage, ist das in Gedichten, gibt es dafür in Gedichten eine andere Ausdrucksmöglichkeit? Warum ist das in diesem Band zu finden?
Also es ist sicher so, dass Gedichte irgendwie so direkter sind. Sie können wahrscheinlich Wut irgendwie besser kodieren als ein Roman, in dem man das praktisch so über die große Konstruktion irgendwie aufbauen muss. Die Wutwaffe ist vielleicht auch, liegt einfach auch daran, dass ich schon in letzter Zeit immer mehr denke, das ist das zentrale Ereignis meiner Biografie gewesen, in positiver wie in negativer Hinsicht, also in positiver sicher, weil es mir das Utopische geschenkt hat, ja, also diese Flucht verbunden mit der Hoffnung, in einer besseren Welt leben zu können, in einer freieren Welt, das ist quasi etwas Zeitloses, ja, ich denke, das hat alle Migrierenden und Fliehenden und was weiß ich, also Menschen, die irgendwie mit diesen Erfahrungen zu tun hatten, immer verbunden. Das andere ist natürlich, dass ich habe immer das Gefühl, ich lebe wie in so einer Zwischenwelt. Ich bin weder von dort noch von hier. Wenn ich in Polen bin, werde ich nicht so ganz wahrgenommen als jemand von dort. Hier fühle ich mich auch immer so ein bisschen nicht ganz von hier und ständig habe ich damit zu tun und auch von außen. Also mir wird dann gesagt, mein Roman Die vielen Tode unseres Opas Jurek handelt nicht von universellen menschlichen Problemen, sondern da erzählt er etwas über Polen. Also so fast als wäre Literatur sowas wie ein Reiseführer. Jetzt gehen wir mit diesem Buch nach Polen, jetzt gehen wir mit diesem Buch in die Gefängniserfahrung oder jetzt gehen wir. Und das heißt, ich kämpfe immer dagegen an und ich suche nach einer Sprache, mich davon zu befreien. Auf der anderen Seite glaube ich aber der universalen Sprache nicht. Also der Sprache, die so tut, als gäbe es keine konkrete historische Erfahrung, weil auch das ist ja falsch. Jeder wird ja von uns irgendwo anders in eine andere Familie hineingeboren, in ein anderes Land, in eine andere Situation. Das heißt, das gehört auch zur Menschlichkeitserfahrung. Zum einen sind wir alle gleich, aber andererseits werden wir natürlich benachteiligt, je nachdem, wo wir geboren sind oder privilegiert. Und deswegen ist das immer, diese beiden Seiten, mit denen muss ich umgehen. Und ja, irgendwie ist damit auch Wut vielleicht verbunden. Ja, vielleicht kann man das so sagen.
Ja. Wir hören jetzt nochmal zwei Gedichte aus Gebete für meine Vorfahren, die eben genau diese Migrationserfahrung ins Bild setzen. Papiere heißt das eine, Schatten das andere.
Genau, ich fange mit Schatten an. Es gibt Schatten, die niemand wirft. Ich drehe einen Stein um, wende den Kopf, gehe um die Ecke, er ist schon immer hinter mir, ich sehe ihn nie. Der Schatten folgt mir in den Supermarkt, ins Kino, er folgt mir ins Büro. Ich wache auf, er hat schon Kaffee gekocht. Ich will mich abends schlafen legen, er verschmilzt schon mit der Nacht. Er ist helle Dunkelheit. Er gehört mir nicht, ist mir nur angeleint. Er zieht mich in die Schatten der Gebäude. Dort werden alle Schatten Teil von einem. Dort treffen sich alle meine Landsleute vor der Polizeiwache, vor dem Einwohnermeldeamt. Und so lauschen wir dem Geflüster der Schatten im Register am Rathausplatz. Und wir träumen vom Paradies der Schatten, wo die Pflegekraft die Familie bezahlt, die Wäscherin die Gastronomie beauftragt, das Hühnchen sich von allein verpackt. Mein Schatten ist wie etwas vollständig Fremdes. Er gehört zur Welt, man hat ihn mir nur anvertraut. Er eilt mir voraus, erledigt den Papierkram. Er ist der Grund, warum ich freundlich bin. Ich komme allen zuvor, weil er mit Lichtgeschwindigkeit reist. Es gibt keinen Ort, an dem er nicht schon wäre. Ein wunderbares Geschenk von meinen Mitmenschen, das mich nicht zurückzieht, sondern vorantreibt. Und schon immer mache ich euch Angst. Bin ich nur euer kleiner Bruder, habe ich das aber sehr gut gemacht. Und schon immer bin ich dankbar für eure Großzügigkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Und jetzt noch das Gedicht Papiere. Es ist nicht schön, wenn dir jemand sagt, du sollst dich ausziehen und du musst es tun. Das nimmt dir etwas weg, das du nicht hast. Du wirst neugeboren, Durchgangslager ist dein erstes Wort. Dabei dachte ich wirklich, dass man auf uns gewartet hatte, wie Eltern, die sich 9 Monate lang auf einen freuen. Dann dort entlang Namen eintragen, hier unterschreiben. Noch nie schwamm einem etwas so schnell davon wie die Unterschrift, aus der Hand und Richtung Wasserfall nie mehr einzuholen.
Danke sehr. Matthias Navrat war das mit einer Lesung aus dem Lyrikband Gebete für meine Vorfahren. Matthias Navrat, in einem anderen Gedicht heißt es, ich bin die Suchmaschine für die Toten. Das heißt, Sie gehen ja auch in Ihren Gedichten immer noch weiter zurück in tiefere Schichten dieser Gewaltgeschichte. Wie gehen Sie da konkret vor? Gehen Sie in Archive? Führen Sie Gespräche? Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Die Arbeit, also es ist sehr vielfältig. Also ich führe tatsächlich Gespräche, teilweise aber gar nicht so gezielt, sondern ich habe das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin und ich bin häufig auf Reisen durch alle möglichen europäischen Länder, häufig auch nach Einladungen zu Lesungen und da begegnen mir sehr viele Menschen und ich habe irgendwie so wie so eine Art Sensorium dafür, was mich interessiert und sehr häufig interessieren mich eben bestimmte Biografien und dann gibt es natürlich, also dieses Gedicht macht ja so verschiedene Schichten, aber das geht runter bis zu den Sklaven beim Pyramidenbau und überhaupt zu den Arbeitenden auf den Feldern, auf natürlich zu den Auschwitz Inhaftierten und Themen sozusagen, mit denen ich mich schon lange und immer wieder beschäftige. Und das ist ein immerwährendes Lesen und vom Hundertsten ins Tausendste. Also ich lese sehr häufig auch Tagebücher und da wird dann was erwähnt, dass eine ganz bestimmte Person, die taucht vielleicht im nächsten Buch plötzlich nochmal auf, zufällig. Und dann mache ich mich auf die Suche nach vielleicht deren Biografie oder vielleicht sogar etwas, was die Person aufgeschrieben hat oder auch nicht aufgeschrieben hat. Also es ist schon so eine Art Archäologie. Und ich kann gar nicht abstrakt fassen, wonach ich dann genau suche. Es ist eher so, als hätte ich so ein Lot dabei und folge dem halt, wie so ein Mensch, der irgendwie so Wasserspuren sucht in der Erde. Genau, aber es ist eine Art Recherche, die häufig auch schon im Schreiben passiert. Also schon im Schreiben komme ich wieder auf neue Spuren und folge dem dann.
Ja, interessanterweise ist es in diesen Gedichten auch so, dass sehr viel gefahren und gereist wird, wie Sie eben auch gesagt haben, dass Sie das machen und dass oft das, über das geschrieben wird, über das Sie schreiben, gar nicht unbedingt mit dem Ort zusammenhängt, an dem Sie sich gerade aufhalten. Matthias Navrat, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Messe. Der Gedichtband, über den wir gesprochen haben, von Matthias Navrat, der heißt Gebete für meine Vorfahren, ist erschienen im Verlag Parasitenpresse. Das war der Büchermarkt live von der Frankfurter Buchmesse. Hier im Programm vom Deutschlandfunk geht es weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Und morgen können Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Jan Drees hören. Und bei ihm zu Gast ist die Grande Dame des Kriminalromans, Ingrid Noll. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Auch eine gute Messe. Alles Gute. Gute Lektüren.
Vielen Dank. Vielen Dank.